redet, ist nicht tot.
Normalerweise verreist Andrea Diener im Auftrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir hinterher von ihren Reisen zu erzählen. Aber Reisen war ja in den letzten Monaten nicht so unbedingt. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Wann bist du das letzte Mal verreist?
Das war im März. Das war diese Indien-Geschichte mit diesem Ayurveda-Retreat. Genau. Und das Gemeine an der Geschichte war, ich habe dann immer nachgefragt, so sag mal hier März, so Corona zog sich langsam zu, bei uns wurden die ersten Pandemie-Krisenstäbe gebildet, so im Büro, und man hat schon die Mitarbeiter irgendwie mit Zeug ausgestattet, dass man im Zweifelsfall von zu Hause arbeiten kann und so. Und unverdrossen wurde meine Indienreise perpetuiert. Also, nein, kein Problem, sie fahren natürlich, ja, sie fliegen, ist überhaupt kein Thema. Ich war eine Woche da und wurde fies gedetoxed. Es war wirklich nicht lustig. Wir mussten jeden Morgen Ghee trinken. Ghee ist flüssiges, warmes Butterfett. Mhm. Und ich bekam irgendwie ungefähr sehr wenig zu essen.
Und warum hast du mich nicht vorher gefragt? Ich hätte dich gewarnt.
Ja, ich weiß. Ich habe gedacht, ich bin stärker, aber ich war nicht stärker. Ich hatte Gott sei Dank ein bisschen Schokolade dabei und da habe ich mir dann so nachmittags erstmal so ein bisschen Schoko reingehauen. Aber ansonsten kriegst du halt gedünstete Böhnchen und so Pfannkuchen ohne alles, und also es war irgendwie ein ziemliches Trauerspiel so essenstechnisch. Was man halt bekam ohne Ende war Ingwerwasser. Mhm. Und wenn du eine Woche lang Butterfett trinkst morgens, ja, dann du bestehst irgendwann aus Butterfett, du schwitzt Butterfett, du atmest Butterfett, alles riecht nach Butterfett. Es ist richtig widerlich alles. Das Dasein ist von morgens bis abends widerlich. Und ich konnte dann irgendwann dieses Ingwerwasser nicht mal mehr trinken und habe mich dann irgendwie von so normalem, warmen, es muss ja dann auch noch warm sein, warmem Leitungswasser irgendwie ernährt und ein bisschen Schokolade, und es war alles ganz, ach, ganz herrlich. Furchtbar.
Ich bin ja mit einem Brahmanen befreundet, der aus einer sehr wohlhabenden Familie stammt. Und der sagte mal, was, Ayurveda, das ist für die Armen. Sobald in Indien jemand auch nur ein bisschen Geld hat, geht er zum Arzt.
Ja, klar. Genau. Nee, das machen halt tatsächlich so so erleuchtete Menschen aus dem Vordertaunus, waren so ein paar da. Die machen das tatsächlich so mit runterkommen und zu sich selbst kommen und so. Also das ist dann, glaube ich, eher so ein erstaunlich viele Russen waren da. Zwei ältere Inderinnen, die jetzt nicht arm waren, sondern die machen das wirklich auch aus so einem Entstressungsgrund tatsächlich, weil du darfst ja auch nicht raus aus dieser Butze. Du bist da ja drin, und wenn du läufst, dann läufst du halt Runden im Park. Mhm. Und irgendwann weißt du, wie jedes Blümchen heißt.
Das ist dann aber wahrscheinlich auch die Idee davon, ne? Also, dass du in so einen meditativen Zustand kommst, in dem es keine Außenwelt mehr gibt, außer Butter.
Richtig. Mhm. Buddha oder Butter? Beides. Genau, und es gibt halt ein Fenster, und zum Glück gab es WLAN, das war ganz gut. Vor allen Dingen, also der Palast war total schön, das war halt so ein alter Palast von so einer königlichen Familie, also nicht königlich, sondern so Provinzfürsten im Prinzip. Und diese Familie hat das halt an diese Ayurveda-Retreat-Betreiber verpachtet, und es war wirklich sehr, sehr schön. Also es war wirklich man wohnte in so einem Palästchen. Mhm. Und der hatte auch noch eine Bibliothek. Die Bibliothek war ein bisschen mein Happy Place, weil da gab es so ganz tiefe Sofas, da konnte man so reinsinken. Es gab eine relativ okaye Klimaanlage, weil ich war ja natürlich, März ist da eine relativ beschissene Zeit eigentlich klimamäßig. Also das heißt, es war wahnsinnig heiß die ganze Zeit. Du konntest dieses Ghee, da musst du dann immer laufen, ja, um das irgendwie loszuwerden in deinem System. Und bin ich dann halt ein Stück gelaufen, bis es irgendwann zu heiß wurde mittags. Immer rund um den Garten. Und noch eine Runde und noch eine Runde. Und dann hieß es dann so, okay, die Ghee-Kur ist beendet. Ab morgen wird's schön. Da sollten dann die aufbauenden Massagen kommen und das alles, die meine Creativity stimulaten. Das habe ich dann leider alles nicht mehr so richtig mitgekriegt, weil am Abend hieß es dann, okay, wir haben heute Abend so ein bisschen Hausmusik. Also kommen so Musiker, machen Traditional Indian Concert und so. Mhm. Und da sollte man sich nach dem Abendessen treffen. Ich bin dann runtergegangen, dann war da aber kein Konzert, sondern da war stand dann ein Herr in Weiß, der da irgendwie zu den leitenden Menschen gehörte und sagte, also ihr müsst jetzt alle irgendwie innerhalb von 2 Tagen das Land verlassen.
Wow.
Genau, weil Kerala nämlich noch deutlich krassere Auflagen hat, was Quarantäne betrifft. Normalerweise sind das ja so 14 Tage, aber wenn du Pech hast, kannst du in Kerala dann halt irgendwie 36 oder 48 Tage sitzen. Mhm. Und du darfst halt dein Zimmer nicht verlassen und du kriegst halt Essen reingereicht. Und ich dachte so, nee, also wenn ich jetzt hier 3 Wochen, 4 Wochen Böhnchen essen muss, dann sterbe ich. Das kann ich nicht bringen. Und dann habe ich dann also hektisch angefangen, E-Mails zu schreiben an Veranstalter und so weiter. Und die haben mich dann tatsächlich, die haben mir für nächsten Morgen schon einen Flug organisiert.
Ist das normal gewesen oder lag das daran, dass du da besondere Kontakte hast als Reisejournalistin?
Nee, das war tatsächlich normal. Okay. Also das hat, ich hab mich zwar an meine Ansprechpartnerin gewendet, das war die PR-Frau, und die hat dann sich an den Reiseveranstalter, der das Ganze organisiert hat, gewandt und der hat das dann bei Emirates gleich umgebucht. Okay. Nicht, dass die Umbuchung durchgegangen wäre. Ich hatte dann noch ziemliches Gezacker am Flughafen, noch mit Hotline und hin und her telefonieren. Gott sei Dank war jemand vom Hotel dabei, der mich abgeliefert hat am Gate, mehr oder minder. Ja. Der ist dann noch mitgegangen, hat mir dann auch noch sein Telefon in die Hand gedrückt, sonst wäre das alles noch eklig geworden. Aber ansonsten mussten halt irgendwie alle raus und sind dann, glaube ich, auch alle nach Hause gegangen. Ja. Ja, so ist das. Und dann kam ich hier zu Hause wieder an.
Mhm. Im März immer noch sind wir, ne?
Es war, genau. Also das war so Mitte, Ende März. Genau, und da wurde es dann auch in Deutschland fies. Bei uns unten im Erdgeschoss bin ich dann erstmal einem Inder begegnet, in der Studi-WG, der meinte so, ja, also ich so, ja, bist du neu hier? Wohnst du jetzt hier? Wie lange wohnst du jetzt hier? Und er so, I don't know. They won't let me in.
Und, also er durfte der hatte nicht nach Hause.
Der hatte genau das umgekehrte Problem. Ich wurde aus Indien rausgeworfen, er darf nicht mehr rein. Mhm. Und der arme Bub sitzt immer noch hier und schimpft über die Linsenauswahl in deutschen Supermärkten. Ich kam genau zu dem Wochenende heim, als mein Arbeitgeber beschlossen hat, dass wir jetzt alle ins Homeoffice gehen. Was für uns Internetmenschen super geklappt hat. Ja. Genau, das war alles eigentlich, also Homeoffice ist das Beste seit Erfindung von geschnitten Brot, wirklich. Es ist total schön. Und ich saß dann einfach hier Woche um Woche hier, hab irgendwie von zu Hause einen Redaktionsdienst gemacht, hab von zu Hause geschrieben. Es war eigentlich alles relativ business as usual, nur dass ich halt zwischendurch mal so ein bisschen die Katze bespielt habe oder mal Wäsche gewaschen oder ich bin ja auch so ein Brotbackopfer und habe da meine Sauerteige gepflegt und ja.
Aber dadurch, dass man wesentlich fokussierter arbeitet, ich hatte das ja auch, ich habe ja auch monatelang von zu Hause gearbeitet.
Und dadurch, Brot gebacken.
Genau, und Brot gebacken und bin fett geworden.
Schlimm, ne?
Dadurch, dass man fokussierter arbeitet, finde ich, hat man aber auch viel mehr Zeit, die Katze zu bespaßen. Also ich habe total. Wirklich, ich würde mal sagen, bestimmt nur, also lass mich nicht lügen, vielleicht 75% der normalen Zeit gebraucht, um meine Arbeit zu machen.
Das ist bei uns genauso. Also normalerweise sitzen wir bis 18 Uhr da, bis der letzte Scheiß ins Internet geschubst ist. Und meistens machen wir jetzt wirklich so um 4:30 Schluss und ja, das super. Ist halt super angenehm und vor allem habe ich mittags meistens dann irgendwie schon die Wäsche und den Abwasch und Spülmaschine ein- und ausgeräumt und so. Das heißt, du hast dann halt auch früher, nicht nur früher Schluss, sondern du hast auch dann einen Feierabend, der diesen Namen wirklich verdient. Also nicht noch so, oh, was muss ich jetzt noch alles im Haushalt machen, sondern es ist alles erledigt, ich hänge mich jetzt halt wirklich hin und lese oder ja, guck super. Netflix oder so. Also es ist eigentlich ziemlich geil.
Bis auf Reisen geht nicht mehr.
Reisen geht natürlich nicht mehr. Es ist natürlich alles ein bisschen problematisch. Also wir haben dann erstmal geguckt, was wir überhaupt an, also ich meine, was machst du mit dem Reiseblatt, wenn niemand reist? Mhm. Einerseits halt so schöne Reportagen, die man auch so gerne liest, ohne dass man da sofort hin muss.
Wie?
Ich habe zum Beispiel endlich mal meine Transnistrien-Reportage geschrieben.
Ich dachte so Fake-Reportage, weißt du, ich habe das Buch zwar nicht gelesen, aber ich mache mal eine Rezension.
Also nein.
So was habe ich ja mal verkauft gekriegt vor vielen, vielen Jahren.
Oh Gott. Nee, nein. Also da ist dann meine Journalisten-Ehre doch vor. Also das machen wir nicht. Sondern halt einfach so Sachen, wo man denkt, so, na, das ist sowieso unabhängig jetzt mal einfach interessant. Beziehungsweise dann halt auch mal so ein bisschen essayartigere Stücke hatten wir und so. Also das ging schon irgendwie, was halt momentan noch ein bisschen schwierig ist, sind natürlich die Anzeigen, weil wir leben ja von den Anzeigen der Reise. Unternehmer der Reedereien und so weiter. Und die sind gerade noch nicht so richtig, weil die, ich meine, die wissen jetzt auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht und wie es losgeht. Und die haben auch ihr Marketingbudget, also die sind überall komplett eingefroren, da geht gerade gar nichts.
Komplett, die machen auch nicht irgendwie sowas wie, wir halten euch jetzt so lange bei Laune, damit ihr möglichst bald wieder bucht.
Nee, aber das kaum.
Brauchen sie tatsächlich auch gar nicht. Die Leute wollen kaum. Ja dringend weg. Ja.
Die Leute wollen tatsächlich weg. Das ist eher die Frage, so was geht überhaupt? Also was ich jetzt seitdem gemacht habe, war für die Sommerserie, ich war ein Wochenende oder naja, so 2 Tage in Gotha, im schönen Thüringen. Ich war in einem wunderschönen Luxusresort an der Ostsee.
Aha, wo denn da?
In Holstein ist das. Also das ist Oldenburg in Holstein. Da ist der nächste Bahnhof und dann ist es nur noch so 10 Meter. Also das heißt, Weißenhäuser Strand ist da. Weißenhäuser Strand ist eine total brachiale 70er Jahre Betonwabensiedlung, die wo man wirklich nicht hin will. Und dann auch mit so einer überdachten Besaufmeile und sowas. Wirklich ganz schlimm. Aber wenn man dann so einmal so einen Abendspaziergang Distanz unternimmt, so ein Stück Richtung Westen, so ungefähr würde ich sagen 20 Minuten zu Fuß läuft man da, da kommt dann eben dieses Schloss Weißenhaus, was eigentlich kein Schloss ist, sondern ein Gutshof von einer Adelsfamilie. Und das und die ganzen umliegenden Gutsverwaltungsgebäude, die es da halt gab, die sind eben jetzt ein sehr, sehr luxuriöses Ressort.
Das heißt, da bist du dann auch eingeladen worden und musstest nicht selber bezahlen?
Da war ich dann eingeladen, genau, zwei Nächte. Und ich habe im Badehäuschen genächtigt. Das ist sehr schön, weil die Fürstin, die da wohnte, die hatte nämlich so ein kleines Häuschen, wo sie sich beim nach dem Baden am Meer umziehen konnte, wo man aber auch abhängen konnte, wo es Liegestühle gab. Das war halt so ein kleines Treffpunkt im Garten so. Und da gab es auch ganz hinreißende Fotos aus den 20er, 30er Jahren, wo sie dann alle so super fashionable mit so geilen Sonnenbrillen da vor diesem Gartenhäuschen saßen. Und dieses Gartenhäuschen ist halt heute so eine relativ kleine, nette Butze, wo zwei Leute übernachten können mit einem eigenen kleinen Garten. Und das ist an das Häuschen noch so ein Stück Glashaus dran gebaut und da steht dann so eine riesen Badewanne drin. Das ist schon ganz schön geil. Und da kommen dann so nachts die Rehe vorbei und so. Das ist echt sehr schön.
Aber kann man sich wahrscheinlich als normaler Mensch nicht leisten dann, oder?
Nee, kann man sich als normaler Mensch nicht leisten und die leben halt von gestressten Managern tatsächlich hauptsächlich. Also
können die da ja Ayurveda-Angebote machen?
Ja, also die haben halt so ganz normale Massage, also auch nicht so Thai-Spa oder sowas, sondern wirklich alles sehr nice, Boutique-Stil, große Laternen, tiefe Kissen und im Pferdestall ist nämlich das Spa untergebracht und da wird man dann also ganz herrlich massiert und so, ist alles ganz schön. Zum Leisten, also zum Leisten ist das nicht unbedingt, es sei denn, man will sich mal irgendwie, man sagt, man will es mal richtig krachen lassen, irgendwie für 2 Nächte Hochzeit oder sowas. Da ist es geil.
Über wie viel reden wir denn da? Was kostet denn das? Was ist das im Kopf?
Also das fängt so ein Zimmer, wobei Zimmer ist halt relativ, ja. Also so eine Suite fängt halt irgendwie bei 700 an.
Au, okay.
Und das, das Gartenhäuschen ist dann schon eher so vierstellig.
Oh, nee, ja, für 700 fahre ich normalerweise eine ganze Woche weg. Ja, okay.
Ja, dito. Genau. 1 bis 2 Wochen.
Genau, je nach Saison, ja.
Ja. Aber es war natürlich wahnsinnig schön und die haben da auch so ein fettes 2-Sterne-Restaurant und so. Also, es ist schon ganz schön, ist schon schön. Kann sich schon mal angucken. Das habe ich noch gemacht und dann kam die Einladung, Kreuzfahrt geht wieder los. Und da war ich also jetzt tatsächlich
diese
Woche.
Die übelste Touristenform eigentlich, ne? So jetzt aus Klimagesichtspunkten und aus eigentlich aus allen Gesichtspunkten. Also Overtourism, Venedig. Venedig war ja sehr glücklich, dass keine Kreuzfahrer da waren.
Das ist natürlich richtig. Also ich glaube, man wird die Kreuzfahrt nicht los. Man muss irgendwie mal gucken, dass man eine Form für diese Kreuzfahrt findet, die irgendwie menschen- und meeresverträglich ist, weil ich glaube, abschaffen kann man das einfach nicht mehr.
Wie würde denn eine menschen- und meeresverträgliche Kreuzfahrt aussehen? Hast du da eine Idee?
Naja, es gibt ja zum Beispiel schon etwas angenehmere Antriebe, so Flüssiggasantrieb und sowas. Das ist ja dann alles schon etwas, was... Also so, es gibt ja so ältere Schwerölkähne, die sind schon ein bisschen, also das willst du halt nicht mehr unbedingt haben.
Aber es ändert halt immer noch nichts daran, dass, was weiß ich, so Städte ja wie Venedig oder was war denn noch, Dubrovnik, glaube ich, ist auch so fürchterlich überlaufen von Kreuzfahrtleuten.
Ja, genau, also das muss man natürlich steuern. Also es gibt natürlich, du müsstest halt als Hafen sagen, keine Kähne über, ich weiß nicht, 2000 Leute. Also da muss man halt irgendwie das über solche Auflagen steuern. Es gibt ja auch schon Fjorde, die sagen, wir lassen niemand, also nur kleinere Schiffe rein zum Beispiel.
Ja, und dann vielleicht sowas also, wie Landegebühren pro Passagier, der an Bord ist, egal ob sie von Bord gehen oder nicht, damit die lokale Ökonomie, die leiden ja auch darunter. Das ist ja der Witz an der Sache eigentlich.
Ja, und so Länder wie, also so viele nordische oder skandinavische Länder machen zum Beispiel, erlassen dann Landegebühren, wenn du halt mit Flüssiggas fährst, wenn du halt irgendwie so. Also so müsste man das eigentlich viel, viel mehr steuern. Und das machen halt nicht alle Länder.
Na, da kannst vor allen Dingen, wirst du dann ja auch irgendwann... Das wird ja auch immer teurer. Und du willst ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, boomt die Kreuzfahrtindustrie ja gerade bei den Billigreisen, ne?
Ich glaube ja, ehrlich gesagt. Also momentan kann man sowieso, glaube ich, gar nichts so richtig sagen. Weil die Sache ist jetzt so, wir waren ja jetzt mehr oder minder auf dem ersten Schiff unterwegs, was jetzt wieder fährt. Ja.
Genau, fangen wir mal damit an. Genau, jetzt haben wir uns über die Kreuzfahrtindustrie ausgelassen, jetzt tun wir so, als wäre das alles kein Problem. Genau.
Tun wir jetzt mal ganz kurz so. Also ich würde ganz gerne erstmal so auf dieses schwimmende Petrischale und so und alles ganz schlimm.
Ach Gottchen, ja, das ist ja
alle
auch,
werden
stimmt
sofort,
ja. Oh
Gott, alle werden sofort krank. So.
Womit bist du gefahren?
Ich bin gefahren mit Mein Schiff 2, heißt das Ding. Das ist von TUI Cruises. Und die sind ab Hamburg gefahren und das waren jetzt tatsächlich die ersten, die wieder losgefahren sind. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil du siehst natürlich diese Crew, ja, das sind irgendwie 350 Filipinos und von jedem Filipino hängt irgendwie eine neunköpfige Familie ab, so, ja. Das heißt, die sind mega happy, dass es wieder losgeht und die sind alle super motiviert, ja. Das heißt, ich konnte mich also, wo ich lang ging, der übermotivierten Kellner kaum erwehren. Ja,
super. So ungefähr so wie ich damals auf Bali. Da waren wir auch in so einem, wenn wir immer zum Sundowner in so einem, was war das? Ja, so eine Strandbar abgehangen, aber so ein Luxusding. Mhm. Und du musstest nur die Zigarettenschachtel aus der Tasche holen. Da stand jemand mit einem Feuerzeug neben dir. Also
ja, so
bang.
Ungefähr.
Ja. Ja, super.
Also die waren wirklich alle einfach so gottfroh, dass sie wieder irgendwie losfahren können. Bei TUI ist es so, die haben jetzt vor 2 Wochen angefangen, diese Fahrten, die sind ohne Landgänge, zu vermarkten und haben eine Auslastung bekommen, wirklich aus dem Stand mehr oder minder, nur so über Newsletter an Stammkunden und Newsletter an Reisebüro und ein bisschen Social Media haben sie gemacht. Und haben damit das schon mal geschafft, die Schiffe zu 45% ungefähr auszulasten.
Wie viel Auslastung dürfen die denn überhaupt fahren? Die werden ja nicht 100%.
60. Nee, 60 dürfen sie. Das werden sie jetzt wahrscheinlich dann auch, also jetzt die nächsten Fahrten noch nicht. Aber dann so, ich würde mal sagen, in einem Monat gehen sie wahrscheinlich dann wieder ein bisschen höher. Mhm. Also das Ganze ist dann halt auch sowieso ein bisschen anders. Das heißt, es gibt einige Sachen nicht. Du musst natürlich die ganze Zeit, außer beim Essen, Maske tragen. Also im Pool jetzt halt auch nicht, beim Schwimmen. Aber so auf dem Gang und wenn du rumläufst und wenn du in der Schlange stehst und so weiter, wobei es eigentlich kaum Schlangen gibt. Und diese TUI-Schiffe sind eh schon eigentlich ziemlich auf Raum und Abstand gebaut. Also da musstest du nicht viel machen. Die haben ein bisschen die Bespudelung geändert, die haben hier und da einen Tisch rausgenommen. Die Innenkabinen werden momentan überhaupt nicht vermietet, das heißt, du hast nur Balkonkabinen. Und die Besatzung, die da drauf ist, die haben alle, die sind durchgetestet und haben 2 Wochen Quarantäne an Schiff hinter sich gebracht. Auch in den ganzen Gästekabinen haben die quarantinisiert. Haben sich also 2 Wochen gechillt gut gehen lassen und sind jetzt in die normalen Mannschaftsquartiere gezogen. Und die
dürfen
meisten
jetzt aber auch dann nicht mehr von Bord, oder?
Nee, also die haben ja normalerweise Verträge, die gehen jetzt auch mal so 3-4 Monate. Also das ist eigentlich normal.
Ja, aber machen die nicht auch Landgänge, wenn die. Achso, es gab ja keine. Wir machen ja nirgendwo fest, dann kann man ja keinen Landgang von daher.
Wir machen keinen Landgang. Ja. Nee, die sind jetzt auf dem Schiff. Ja. Und wer da runtergeht und so, der muss sich dann wieder testen lassen. Und du kannst doch nicht. Meistens, wenn du aus den Philippinen oder wenn du wo ausfliegst, musst du eh schon mal testen und dann werden sie nochmal getestet, wenn sie an Bord gehen. Und da sind, vielleicht hast du es in Nachrichten mitbekommen, bei der Mein Schiff 1, das ist die nächste, die jetzt starten wird, da sind ein paar tatsächlich ins Netz gegangen, die durften dann auch nicht aufs Schiff.
Ah ja.
So. Aber dann machen die halt nochmal einen Test und dann machen sie nochmal 2 Wochen Quarantäne und dann sollte man sagen, jetzt müsste es eigentlich safe sein. So. Ansonsten wirst du beim Raufgehen aufs Schiff, musst du so einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, ganz obligatorisch. Du wirst Temperatur gescannt. Wenn irgendwas ist, musst du sofort den Bordarzt anrufen. Der kommt dann mehr oder minder im Outbreak-Anzug in deine Kabine. Du musst jeden Morgen, das ist neu, in der Disco, in der momentan ja niemand tanzt, weil geht nicht. In der Disco ist immer jetzt der Temperaturscan. Morgens zwischen 8 und 12 musst du einmal kurz antreten, die Rübe in so einen Scanner halten und dann kriegst du angezeigt, dass du irgendwie bei 36,3 bist. Also auch sehr praktisch zur Eisprungverfolgung, wenn man es möchte. ja, und ansonsten stehen halt alle Scheißleier, stehen auf dem ganzen Schiff 120 Desinfektionsgeräte, die halt immer nachgefüllt werden. Und du musst halt ständig die Hände desinfizieren, Maske tragen, Hände waschen sowieso, weil die Schiffe sind ja eh schon in Sachen Norovirus ziemlich sensibilisiert. Ja. Das heißt, die haben eh schon überall eigentlich Waschbecken. Und jetzt kommen halt die Desinfektionsdinger dazu. Also so ein paar Sachen kann man halt nicht. Also die Bibliothek ist halt zu. Es gibt im Kids Club gibt's keine Plüschtiere momentan, sondern nur so leicht desinfizierbare Bauklötze, Lego und so weiter. Die müssen dann abends immer abgeschrubbt werden. So halt. Also so ein paar Einschränkungen gibt's einfach. Ja.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, die lassen also die Passagiere an Bord und messen nur die Temperatur. Und, aber mit nur Temperaturmessung, da findest du ja niemanden, der ohne Symptome infiziert ist und da das Virus reinträgt im Zweifelsfall.
Also, ein Screening musst du, das ist halt wirklich, also sie haben ja gesagt, ja, das ist ein Screening halt auf eine Dings, auf ein Symptom.
Ja.
Aber das ist natürlich der Worst Case, dass du halt jemanden hast, der symptomfrei ist. Aber das kann dir halt hier auch in der Straßenbahn passieren.
Das ist richtig. Und wenn es hier in der Straßenbahn passiert, ist die Kontaktverfolgung noch wesentlich schwieriger. Das heißt,
ist deutlich beschissener.
Im Sinne der Allgemeinheit ist es sinnvoller, mit dem Schiff zu fahren als mit der Straßenbahn, ja.
Ja. Genau, und zumal du hast halt Abstandsregeln und zum Beispiel das Theater abends ist nicht voll und sie machen auch ein ganz anderes Entertainment-Programm zum Beispiel. Also es gibt halt keine riesen Tanzensembles, sondern es gibt halt eher so die leiseren, kleineren Jazz-Nummern oder so. Ja, und da sitzen dann auch weniger Leute und mit Abstand und mit festen Plätzen und das ist halt alles ein bisschen reglementierter.
Ich spring mal zum Ende der Reise.
Ja.
Musst du jetzt in Quarantäne sein? Einfach prophylaktisch?
Nee.
Nicht?
Okay. Nee. Nee. Also, ich bin da eigentlich vom Schiff runter und das war im Prinzip, also, es ist wirklich nicht viel schlimmer als ein Samstag irgendwo in der Fußgängerzone, ganz ehrlich. Weil man kann sich total gut aus dem Weg gehen. Die Leute sind super diszipliniert, habe ich das Gefühl. Also, alle tragen eigentlich permanent Maske, es hängt keine Nase raus.
Ja.
Und die achten halt auch wirklich darauf. Und da war ich dann, als ich hier am Bahnhof in die S-Bahn gestiegen bin, dachte ich schon wieder so, Alter, ja, lauter Nasenbärchen überall.
Ja, ja.
Also da habe ich mich dann, da hatte ich dann das Gefühl, so, ja, da war ich irgendwie safer auf dem Schiff, ganz ehrlich.
Okay.
Also
ist das. Macht das Spaß? Also macht das trotzdem Spaß, so eine Kreuzfahrt? Wie lange warst du unterwegs überhaupt?
Ich bin Montagabend aufs Schiff gegangen in Hamburg.
Oh ja.
Dann sind wir Dienstag, Seetag, Mittwoch waren wir dann in vor Oslo, muss man sagen.
Mhm.
Weil man konnte Oslo halt tatsächlich nur so zuwinken und da nicht hin, was ich natürlich furchtbar finde, weil
ja.
Ich bin ja dann auch eher so der Mensch, der muss sich dann alles erlaufen und angucken und so weiter. Dann sind wir aber wirklich durch den sehr, sehr schönen Oslo-Fjord gefahren. Also die haben sich dann auch schon Mühe gegeben, so ein bisschen was zu bieten.
Mhm.
Ja. Und das lag dann viel am Kapitän und so an der nautischen Seite. Weil da hat der Kapitän dann, da kommt ja immer der Hafenlotse an Bord. Der fährt auf der Brücke immer rein in den Hafen, durch den ganzen Fjord durch und fährt wieder zurück. Und dann fährt die Küstenwache wieder zurück in den Hafen.
Mhm.
So ist es ja eigentlich üblicherweise. Und da hat der Kapitän also gefragt, so wie ist es hier, wir haben hier die landschaftlich geilste Stelle, es ist keine Socke unterwegs und dann hat er halt einfach mal so ein 360-Grad-Turn gemacht.
Cool.
Ja. Das dann halt, und da standen dann halt alle natürlich so am Fenster und haben rausgefilmt und es war halt wirklich total hübsch und es gab überall so kleine Inselchen mit Bäumchen drauf und so und da konnte man sich das halt richtig, also voll, das volles Landschaftspanorama konnte man sich dann mal angucken, so, ja.
Fände ich persönlich ja geiler, als an Land zu gehen und rumzulaufen. Und die ganze Zeit da sitzen und das Schiff dreht sich die ganze Zeit.
Das Schiff dreht sich, genau, und das war irgendwie schön. Und die Norweger haben sich, für die Norweger war das natürlich Top News, lustigerweise. Die haben da tatsächlich dann schon auf ihren Nachrichtenseiten so, oh, deutsches Schiff dreht sich im Oslofjord. Und das Schiff hat das nämlich lustigerweise genau an der Stelle gemacht, wo unten drunter ein deutsches Kriegsschiff mal Oslo erobern wollte und nicht weit kam. Genau.
Das war aber also, Zufall, oder wusste der Kapitän?
Ja, natürlich war das Zufall. Also das war jetzt nicht irgendwie eine Kampfansage oder so. Nee, nee, das war einfach wirklich die landschaftlich schönste Ausbuchtung da in diesem Fjord. Genau. Dann sind wir zurückgefahren und die ganzen anderen Schiffe von, also im März sind ja bei TUI die ganzen Passagiere von Bord gegangen und die wurden dann aus aller Welt zurückgeflogen und die lagen dann zum Teil in der Karibik und was weiß ich wo, also überall auf der Welt verteilt. Und die haben die Dinger dann zurückgetuckert und haben die ganzen Crews, also die Mannschaft von Cuxhaven zurückgeflogen in ihre Heimatländer, weil An- und Abreise ist üblicherweise bei den Leuten im Arbeitsvertrag mit drin.
Ja.
Also das zahlt immer TUI. Das heißt,
aber immerhin,
ich meine,
die Handelsmarine hat ja weltweit Hunderttausende von Crews auf ihren Schiffen gelassen. Die konnten nirgendwo hin.
Ja, das ist schrecklich.
Ja.
Ne? Ja. Nee, nee, also die haben die dann schon versucht, irgendwie zurückzufahren. Und haben dann, also ich meine, was machst du da als Kellner? Ja? Als im Maschinenraum braucht man dich wahrscheinlich eher noch, weil du brauchst halt irgendwie so 100 bis 200 Mannequin, um das Schiff überhaupt am Laufen zu halten grundsätzlich. Mhm. Also das ist so die Rumpfmannschaft. Aber die ganzen Kabinen-Stewards, die Kellner und so weiter, die wurden natürlich alle heimgeflogen oder die Massage-Girls oder so. Ja. Dann lagen die halt alle da in der deutschen Bucht irgendwo rum und da liegen sie bis heute.
Ja.
Und wir sind dann da halt wieder zurückgetuckert von Oslo und kamen da halt vorbei. Und die Mein Schiff 1, das ist die, die jetzt irgendwann nächste Woche wieder im Einsatz ist, also Anfang August. Und da war dann schon die Mannschaft wieder an Bord und war gerade in ihrer 2-Wochen-Quarantäne.
Mhm.
Und die standen dann alle oben an Deck und haben gejubelt und haben sich gefreut, wie sonst was. Ja. Also es ist schon irgendwie so ein bisschen. Für die Leute freut es mich halt schon irgendwie, dass die jetzt alle wieder einen Job haben. Ja, das ist das ist so eine ganz zweischneidige Sache. Und ich finde ja auch irgendwie diese nautische Seite super interessant. Ja, aber schwierig. Schwierig mit der Kreuzfahrt, schwierig. Das war die Mein Schiff 1, die war schon wieder in Vorbereitung und dann sind wir noch ein Stück weitergefahren, so 2 Stunden später. Da trafen wir dann auf die Nummer 3, 4 und 5. Also so groß ist die Flotte.
Das ist ja bestimmt auch mal ein ziemlich spektakulärer Blick dann oder Anblick.
Das war mega spektakulär, ja. Zumal sich dann halt auch die Kapitäne, die ja dann auch, das ist ja dann so dieses Kapitänsding, ja. Du musst ja auch irgendwie die Truppenmoral aufrechterhalten und du musst die Leute irgendwie so ein bisschen einspannen und nochmal zeigen, dass sie irgendwie da doch ein Manöver noch beherrschen, ja, so nach 3 Monaten. Und da haben die sich dann halt alle mal so aufgereiht in einer Reihe. Und wir sind dann halt einmal so schön spektakulär an den Dingern vorbei und haben mit allen nochmal irgendwie so einen Tut-Austausch und Horn und Tröt und so. Da war dann allerdings keine Mannschaft, die gewunken hat, sondern die waren dann mit Kernmannschaft unterwegs. Mhm. Genau, und dann sind die dann, haben wir dann nochmal so, sind einmal rum und dann hat sich das wieder so verteilt. Also es war natürlich schon mega spektakulär und alle standen dann an Bord und haben halt fotografiert wie die Wilden. Das ist klar, weil das siehst du so halt nie eigentlich, ja. Ja, das war so, und dann sind wir halt wieder zurück nach Hamburg getuckert und das ist das, was momentan also die blaue
drei,
Reise ist.
3, 4 Tage sozusagen.
Genau, also das wird jetzt dann auch ausgeweitet. Was wir als nächstes vorhaben, sind sogenannte Panoramafahrten, die dauern dann eine Woche. Und da ist es dann nicht mal nur kurz nach Oslo, sondern da geht's dann noch in 2, 3 weitere Fjorde rein, wo es dann halt auch landschaftlich ein bisschen was zu gucken gibt.
Und das währenddessen habe ich aber, das ist ja auch einer der Hauptgründe, warum ich so eine Reise mache, währenddessen habe ich aber immer noch diesen 5-Sterne-All-Inclusive-Luxus um mich rum. Also ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwas nicht stimmt.
Nee, also das ist, ich habe ja jetzt so ein bisschen den Vergleich, ich bin ja vor 2 Jahren auf dieser Holland-America-Line mal gefahren. Das ist natürlich schon sehr amerikanisch, auch vom Essen her, große Fleischstücke und italienisches Essen bedeutet, dass es Meatballs drauf liegen und es gibt halt immer diese riesigen Baked Alaska und so und das ist da natürlich schon anders. Also wir waren am ersten Abend in diesem mediterranen Restaurant, das war so ein bisschen italienisch. Das war dann natürlich, da war es dann schon das Carpaccio sehr fein mit Schäumchen und mit, also das war natürlich eine ganz andere Nummer. Das war dann wirklich mehr so Edelitaliener, okay. Wie man ihn auch hier so kennt. So. Und
ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch, dass das Ding nicht voll ist, also gerade mal die Hälfte der Leute da ist oder maximal 60%, ist es auch eigentlich wahrscheinlich wesentlich angenehmer als auf einem normal gefüllten Schiff, oder?
Natürlich, klar. Also du läufst halt rum und stehst halt nie Schlange. Es gibt halt so am Pooldeck gibt's so eine Eisbar. Ja. Da stehen normalerweise die Leute 5-mal ums Eck. Da gehst du halt hin, sagst, ich will jetzt irgendwie hier Schoko-Chili und Mango-Joghurt und dann kriegst du das und gehst fröhlich von dann innerhalb von 2 Minuten. Mhm. Das ist halt schon geil. Ja. Also stehst halt nie an und muss auch. Das Einzige, was sie halt mir erzählt haben, ist, die Leute sind ein bisschen anders drauf. Also wer jetzt eine Kreuzfahrt macht, der macht keine Partykreuzfahrt.
Ja.
Das heißt, die Bars, die Disco ist sowieso zu, aber auch so ein bisschen die moderne Bar, die es da gibt, die Schaubar, die auch wirklich hübsch gestaltet ist. Also die ist nicht so piefig wie auf diesem Ami-Rentnerschiff, sondern wirklich sehr hübsch mit so einer geilen Palmentapete und so sehr schönen plüschigen Sesseln und viel Messing und so. Also wirklich hübsche Bar. Die ist halt ein bisschen leerer als sonst und dafür sind die Leute eher so in den ruhigeren Ecken, so finden sich ein. Und das Spa ist so ausgebucht wie noch nie zuvor. Also
warum?
Alles, was mit Fressen und Massage zu tun hat, das machen die Leute jetzt.
Ja, okay. Ja.
Also die natürlich auch ein bisschen Sport und so, das ist klar. Aber die wollen halt wirklich jetzt so Entspannung, Genuss ist jetzt das Ding. Ja, also nicht Action, nicht rumfahren, nicht irgendwie so, sondern einfach, die meisten waren einfach total glücklich damit, irgendwo zu liegen und aufs Meer zu glotzen, stundenlang. Ja.
Dafür kannst du im Zweifelsfall sogar einen höheren Preis nehmen als für Partykreuzfahrten.
Ja, es kommt drauf an. Also
zumindest von so Leuten wie mir, wenn mir jemand sagen würde, okay, pass auf, hier 1.000 Euro Partykreuzfahrt oder 1.400.
Ja, die Full Metal Cruise machen die ja auch, ne, auf dem Schiff.
Ach, stimmt, ja.
Ja.
Okay.
Genau. Also das ist das zum Beispiel auch genau das Ding. Also die machen da zum Beispiel auch sowas. Oder was sie auch mal gemacht haben, war die Rainbow Cruise oder so. Mhm. Ja. Da gibt es dann schon immer wieder so Special-Sachen. Die sind aber auch immer sofort ausgebucht. Aber ja klar, natürlich, wer einfach entspannen will, für den ist das jetzt halt schon ganz geil. Ich glaube, die Leute waren auch alle ganz happy damit. Mhm. Also auch wir haben ja am Anfang mit der CEO von TUI Cruises gesprochen und die meinte, also sie versuchen jetzt irgendwie so langsam Norwegen dazu zu überreden, dass man so ein bisschen wenigstens ein paar Ausflüge machen kann oder ein paar Landgänge, die wahrscheinlich nicht so werden wie normale Landgänge, sondern wahrscheinlich ein bisschen geordnet, also wahrscheinlich laden die Leute dann eher in Bussen, verfrachten sie wohin. Mhm. Aber die Kunden sind momentan irgendwie denken so, naja, Hauptsache es geht irgendwie raus. Ja. Und früher war das immer so, nee, also wenn wir den Hafen nicht anlaufen, dann will ich aber mein Geld zurück und so. Und das ist halt momentan überhaupt nicht die Stimmung.
Ja, jetzt ist gerade der Weg das Ziel, ne? Das ist ganz witzig.
Ja, 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 es hat sich schon so ein bisschen geändert. Ja.
Vielleicht ist auch das der Weg, das mit den Kreuzfahrten wieder ein bisschen in den Griff zu kriegen, dass man halt eben nicht Billigparty-Kreuzfahrten anbietet, sondern die Schiffe, also wenn jetzt nicht wirklich ein hochwirksamer ein langwirksamer Impfstoff gefunden wird, dann wird das auf den Schiffen ja noch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag so aussehen. Also sie werden sich ja nicht leisten können, die werden sich allein nicht leisten können, das Schiff zu 100% oder 90% oder wie viel die Auslastung normalerweise ist, auszulasten, weil wenn da dann auf einmal irgendwer ein Virus reinkommt und du dann da so ein 2000 Leute Superspreading-Ereignis hast, da kann die Firma zumachen, da steigt nie wieder jemand auf
das
so ein Schiff.
Das kann man sich einfach nicht leisten. Und ich glaube auch, die Leute, die da an Bord gehen, haben das ganz gut kapiert, so dass jetzt wirklich halt alle auf diese Fahrten gucken, weil das jetzt wirklich so die Pioniere sind, die ersten, die wieder losfahren. Und wenn das schief geht, dann hat die ganze Branche ein Problem. Ja. Und wenn das funktioniert, dann ist es halt natürlich schon so irgendwie Hoffnung. Ja. Also was halt ist, ich meine, das ist für TUI jetzt nicht so rasend lukrativ, was die da machen, ne?
Ja, also aber immer noch besser, als das Ding stillstehen zu lassen wahrscheinlich.
Genau, auf jeden Fall. Genau, also stillstehen lassen ist einfach der höchste Kostenposten, wenn du es wenigstens fährst und ein bisschen Auslastung hast, also 50% oder 60%, dann ist das immer noch besser. Und das musst du aber natürlich mit dem entsprechenden Background machen. Also es gibt einen ganz kleinen Anbieter. FTI ist eigentlich ein großer Tourismuskonzern, aber die hatten eine ganz winzige Kreuzfahrtsparte. Die hatten nur ein Schiff, so ein altes Ding. Ich glaube MS Berlin oder so. Ja. Mhm. Also so ein richtiger altes Traumschiff-Kahn-Ding. Ja. Und die sind jetzt halt gerade vor ein paar Tagen pleite gegangen, weil die haben einfach den Background nicht, das dann zu stützen und weiter zu bezahlen. Also ich glaube jetzt, dass halt wirklich die größeren Konzerne werden das sicherlich jetzt gut durchziehen können, also AIDA meinetwegen, TUI. Und für die Kleinen, die jetzt nicht so super nischig sind, sondern die halt einfach so ein bisschen unter ferner Liefen laufen, das wird schwierig. Aber das sind natürlich dann auch wieder die alten Kähne, die mit irgendwelchem Ranzdiesel laufen. Ja. Ne? Das ist auch wieder die Sache. Ja.
Was ich gerade auffällig finde, ist, du hast kein einziges besonderes Vorkommnis von dieser Schiffsreise erzählt. Okay, sie war sehr kurz natürlich. Und diese Drehung ist natürlich ein besonderes Vorkommnis. Ja, aber ich erinnere mich an die letzte, wo du gesagt hast, ich habe die ganze Zeit nur auf dem Balkon gesessen und rausgeguckt. Und dann war da dieses dämliche Ehepaar und so. Sowas ist dir überhaupt nicht passiert diesmal?
Es ist mir deswegen nicht passiert, weil es keine individuelle Reise war, sondern weil es eine Pressereise war. Mhm. Und wir halt wirklich permanent Termine hatten. Also wir hatten 15 Uhr Gespräch mit dem Captain auf der Brücke, 17 Uhr Gesprächs mit dem Schiffsarzt und so weiter. Also deswegen konnte ich dir jetzt diese ganzen Corona-Fakten, Maßnahmen, Zahlen und so weiter nennen.
Verstehe.
Weil wir halt wirklich mit jedem Bereich irgendwie gesprochen haben. Und es gab halt einen Haufen Pressegespräche und sowas. Und wir waren halt eine sehr kleine Gruppe. Also Welt, SZ, FAZ und ein Branchenmedium. Mhm. Und aber natürlich war das dann halt trotzdem viel, viel durchgetakteter und ich hatte eigentlich, also so richtig Abhängzeit hatte ich halt nicht.
Mist.
Also so mal eine Stunde am Pool, aber sonst nicht so viel, ja.
Würdest du so einen Urlaub machen, also wenn du ihn privat machen würdest? Also auch unter diesen Bedingungen, ne? Also wenig Leute und so.
Also ich finde es angenehmer als sonst, tatsächlich, muss ich sagen. Weil, wie gesagt, viel leerer und man kann sich viel mehr und so. Aber nee, ich fahre jetzt natürlich, nein, ich will wieder meine zwei Wochen, ich will jetzt zwei Wochen in Thüringen.
Ja.
Und das ist mir einfach am Arsch lieber, ganz ehrlich. Also
wirklich, ja, hast du ja in der letzten Sendung auch schon gesagt, dass du die Kreuzfahrten hebst du dir auf, für wenn du nicht mehr laufen kannst, ne?
Genau, also solange ich irgendwie noch an Land klarkomme. Und für mich ist jetzt auch dieses, sie müssen jetzt alle in Deutschland Urlaub machen. So, yay, Thüringen, das ist immer noch leer. Es fährt
super,
immer noch keine Sau hin.
Ja, mich ärgert am meisten, dass jetzt alle in Deutschland Urlaub machen, weil das war früher einfacher.
Ja, ne?
So, ah,
ja.
Fahrt wieder weg, los!
Ja, die ganzen Küsten müssen ja unfassbar voll sein. Und,
ja, wir gucken mal, wir sind eine Woche noch an der Ostsee.
Ja. Ja, nee, ich bin ja in diesem unfassbar leeren Land, wo irgendwie immer noch keiner hinfährt. Und mache Podcasts.
Was für Podcasts?
Ja, das Vrindt-Personal macht sich selbstständig.
Ja.
Davon hast du noch nichts mitgekriegt, ne? Ja, wir rebellieren jetzt von unten. Thomas Brandt, dein Politiklehrer und ich, wir fahren durch Thüringen eine Woche.
Mhm.
Also eine Woche bin ich vorher immer bei meinem Schreibcamp und eine Woche danach fahren wir rum. Und er ist ja Eingeborener praktisch und kennt das alles schon, weil er ungefähr alles schon mal irgendwie mit der Schule besichtigt hat.
Genau.
Und wir haben jetzt ein Megaprogramm
zusammengestellt.
Einmal rund ums Land, so wunderschöne Gegenden wie Rudolstadt und Gera und so. Und da besichtigen wir alles Mögliche und machen eine kleine Podcast-Reihe, die Landpartie Thüringen. Und,
du gehst mir fremd.
Ja,
du Schwein.
Ja, tut mir leid.
Du
ja,
Schwein.
Er hatte die Idee und hat mich gefragt.
Der hat dich ausgespannt.
Ausgespannt, ja, genau. Ach, so war das. Ja.
Ja, diese Beamten.
Das ist halt, ja.
Aber das ist
halt,
das,
hast dein Personal auch nicht im Griff. Ne?
Nee, absolut nicht. Ich bin ja froh, dass ich bin ja dankbar. Dann dürft ihr auch mal, ihr habt dann halt Urlaub. Manchmal habt ihr halt Urlaub.
Manchmal haben wir auch Urlaub, genau.
Wo wird das dann erscheinen?
Das machen wir als extra kleine Reihe mit extra kleiner Website.
Ah, okay.
Genau, aber machen wir alles noch. Also wir sind da noch ein bisschen Grundzügen, aber das werden wir dann noch mal.
Es wird sich noch umsprechen, genau.
Ganz bestimmt.
Und weißt du schon, was die nächste Reise ist, über die wir dann wieder reden werden?
Das
ist natürlich schwer zu sagen, ne? Weil wer
es
weiß,
ist natürlich
zweite Welle,
es ist total schwer zu sagen. Also ich habe noch mal eine Einladung nach Griechenland auf ein Hotel in Kreta. Mal gucken, wie es da so zugeht. Da bin ich echt gespannt. Wenn das zustande kommt, das sollte eigentlich im September sein.
Mhm.
Und mit etwas Glück klappt ja noch meine eine Geschichte da, diese Jordanien-Geschichte im November. Das habe ich ja irgendwie schon vor einem Jahr ausgemacht, bevor hier irgendwas Corona-mäßig war. Und ja, ich hoffe einfach, dass das dann wieder möglich sein wird. Angeblich ist ja Fliegen gar kein Problem.
Ja, aber das würde ich mich nicht trauen. Da bin ich zu paranoid für. Fliegen, Bahnfahren, träume ich nicht.
Naja, Bahnfahren klappt wirklich ganz gut, weil die Bahnen relativ leer sind momentan. Also auch wenn in dieser App dann immer steht, ausgelastet. Ich glaube, das ist so, dieses halb ausgelastet, es steht da, glaube ich, einfach bei bestimmten Verbindungen. Weil ich bin schon in Zügen gefahren, wo stand halb ausgelastet oder mehr als die Hälfte der Sitzplätze ausgelastet oder sowas, die waren komplett leer. Also ich glaube, es hat nichts mit der Sitzplatzreservierung zu tun, sondern eher mit, das blenden die bei bestimmten Verbindungen ein.
Was ich noch viel schlimmer finde, also ich würde mir vorstellen, dass es möglich ist, dass die Sitzplatzreservierung so arbeitet, dass man nicht, dass Menschen nicht nebeneinander sitzen müssen. Und dass die Züge dann tatsächlich nur halb ausgelastet sind. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass die Bahn die Maskenpflicht durchsetzt. Dann
ich hatte
ich
ehrlich gesagt bis jetzt noch nicht das Glück, dass der Zug, den ich reserviert habe, auch gefahren ist. es waren bis jetzt fast immer Ersatzzüge, um ehrlich zu sein. Und deswegen habe ich dann jetzt auch auf der Hinfahrt nach Hamburg ist auch wieder Ersatzzug, Bumsdings. Mhm. Und jetzt auf der Rückfahrt habe ich dann gesagt, ich reserviere jetzt hier nichts, was soll der Scheiß. Bin an den Bahnhof gefallen, bin in den nächsten Zug gestiegen, wo Frankfurt drauf stand.
Mhm.
habe mich ins Bistro gesetzt, habe den Text geschrieben. Es war wunderschön.
Ah, super.
Jetzt bin ich wieder da und bin eigentlich tiefenentspannt. Also Bahnfahren ist zurzeit auch geil.
Ja, mein Problem ist einfach, dass ich das Infektionsrisiko, also für mich persönlich, ja, finde ich, es ist mir zu riskant. Es ist mir tatsächlich zu riskant, weil da einfach zu viele Leute immer noch ohne Maske unterwegs sind.
Ja, es geht aber. Also ich weiß ja nicht, wie das bei euch in diesem Berlin da ist.
Ja, ja, hier
also
ist sowieso.
Hier in unserem zivilisierten Westdeutschland funktioniert das eigentlich tatsächlich sehr gut.
Erstaunlich.
Also auch im Bahnbistro und so, die Leute ziehen die Maske runter, dann essen sie was kurz oder trinken kurz, ziehen sie wieder hoch und so. Mhm. Also das klappt wirklich ziemlich gut. Und mittlerweile sind auch die Herrschaften von der Bahnbesatzung, sagen dann mal so, hier Maske auf und so.
Also ja, diese Geschichte wird mir noch nicht oft genug erzählt, als dass ich mich beruhigen würde. Also ich höre im Moment noch verstärkt die anderen Geschichten. Aber ja, mein Gott, was soll's. Ich muss auch im Moment nicht Bahn fahren, von daher habe ich das Problem gar nicht.
Also ich muss ja jetzt schon ab und zu mal, oder ich bin jetzt ab und zu mal, und das war eigentlich tiefenentspannt. Ja. Also, aber das, vielleicht ist das auch nur Frankfurt-Hamburg.
Kann auch sein. Also bei uns ist ja, wir haben ja zwei Verkehrsbetriebe hier. Einmal die BVG, die macht die U-Bahn, Bussen, Straßenbahnen und Fähren. Mhm. Die haben eine Maskenpflicht und verteilen auch Bußgelder. Und da halten sich die Leute erstaunlich gut dran, seit das eingeführt wurde. Und dann haben wir die S-Bahn Berlin, die zur Deutschen Bahn gehört. Und die setzen halt gar nichts durch. Und entsprechend sieht das in manchen S-Bahnen halt auch aus. Das ist, weiß ich nicht, die Vernunft ist nicht, ist wahrscheinlich auch je größer die Stadt, desto mehr unvernünftige Leute hast du natürlich auch und desto häufiger begegnest du diesen unvernünftigen Leuten und desto stärker sieht die Welt so aus, als wäre sie unvernünftig. Ne? Aber wie gesagt, ich muss gerade nicht mit dem Zug fahren, obwohl ich gerne würde. Also ich habe jetzt meine Eltern besucht, da bin ich mit dem Auto gefahren, wo ich dann hinterher auch dachte, boah, war das scheiße, ey.
Autofahren ist scheiße.
Das ist totale Scheiße. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, irgendwo hinzufahren. Wenn du sagst, ich mache eine Spazierfahrt in meinem Cabrio. Okay. Aber wenn es darum geht, einfach nur anzukommen. Nee.
Ja, es ist
furchtbar, ehrlich. Also da, ich bin dann auch froh, wenn das irgendwann mal alles wieder in Ordnung sein sollte, so impfstofftechnisch, dass ich dann einfach wieder sage, nee, ich fahre mit dem Zug, leck mir am Arsch.
Ja, ne?
Ja, ja.
Ja, ich rechne jetzt einfach damit, dass keine Sau nach Thüringen fährt.
Ist tatsächlich, gab es kürzlich einen Artikel, war das im Spiegel oder in der Süddeutschen? Alle fahren nach Bayern und an die Küste.
Richtig.
Und zwischendrin auch so in den Städten, ich glaube, es war so ein Bericht über Trier, tote Hose in der Altstadt, kannst du machen, was du willst und so.
Also in den ganzen Städten in Thüringen sind die Hotels leer. Ja.
Es gibt einen Campingplatz am Fuße der Lorelei. Die waren auch in diesem Artikel. Meinten, also hier irgendwie kaum Betrieb. Wir haben sogar noch Plätze vorne in der ersten Reihe am Wasser.
Krass.
Das ist echt krass. Ja.
Ja.
Ja. Naja. So.
Ja, gut.
Dann wünsche ich eine schöne Reise durch Thüringen und erwarte den Podcast, der da kommt.
Ja, danke schön.
Ich werde natürlich fürchterlich jammern und euch dissen und so, aber das muss
ja. Ja, das mach das mal. Genau. Diss uns mal schön laut und
genau, schön laut.
Retweets und so.
Genau.
Und,
hört euch bloß nicht diesen Scheiß an! Also, das hören wir uns mal an. Andrea, vielen Dank.
Danke dir, Holgi. Bis
und
bald,
euch?
Hoffentlich.
Na klar, und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.